Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie über die Geschichte der Reformation, die großen fünf. Heute der Morgenstern. Wo ging der auf? Es war in England. Die Rede ist von John Wycliffe, dem Universitätsprofessor in Oxford University. Hier haben wir ihn in seinen alten Tagen. Er ist der Morgenstern der Reformation, denn mit ihm begann das ganze reformatorische Gedankengut in Europa sich auszubreiten. Zur damaligen Zeit sah die politische Landschaft in Europa so circa aus. Hier haben wir eine Karte von Europa um 1400. Rot umrandet hier das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ein Sammelsurium von allen möglichen Herrschaftsgebieten, über das der Kaiser herrscht. Im Gegensatz zu England, wo man hier eine sehr einheitliche Farbgebung hat. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. In das Jahr 1209. Da regiert gerade König Johann ohne Land, so heißt der. Ein ganz interessanter Titel für einen König. Na, wie kommt der dazu? Der oberste Geistliche, der Erzbischof von Canterbury, ist verstorben. Nun, wer wird jetzt sein Nachfolger? Die Geistlichen Englands dachten sich, und das wählen wir, und haben das gleich gemacht. Und haben den Neugewählten sofort, nachdem er in Amt und Würden war, zum Papst geschickt, damit der das Ganze auch bestätigt. Der König war also einer, der sich dachte, ich bin derjenige, der festzustellen hat, wer der neue Erzbischof von Canterbury ist und niemand sonst. Daher schreibt er in seinem ersten Wutausbruch, und das ist etwas, was man sich überlegen sollte, im ersten Zorn zu handeln. Und in diesem seinem Zorn schreibt er an den Papst einen Brief. Sagt, wenn jetzt dieser Neugewählte von den Geistlichen, dieser neue Erzbischof von Canterbury in Rom auftaucht, möge der Papst ihn nicht bestätigen, denn er, der König, will den wählen, der hier der neue geistliche Chef Englands ist. Nicht ahnend, was er mit diesem Brief auslöst. Denn Papst Innozenz III. Hatte ein feines Gespür für Macht. Und Macht war für ihn etwas, das hat er ausgekostet. Dieser Papst. Und in dem Moment, wo er diesen Brief bekommt, liest der Papst heraus, ja, da stellt sich ja der König unter mich. Der König von England erniedrigt sich unter dem Papst. Und der Brief des Papstes an den König lautet so, weder die Geistlichen in England wählen den neuen Erzbischof, auch nicht der König bestimmt, wer es sein wird, sondern das ist allein die Sache des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche, des Papstes. Der allein bestimmt, wer der neue geistliche Oberste in England sein wird. Nun, jetzt entspinnt sich ein neuer Konflikt zwischen Papst und König. Und der König, wieder einmal nichts ahnend, aber noch ein unerfahrener König, meinte, er könnte hier gegenüber dem Papst einfach stur bleiben. Womit er nicht gerechnet hat, wer hier die besseren Karten hat. Und das war der Papst. Denn der Papst hat den Bannstrahl nach England geschickt. Er hat den König gebannt und das bedeutet exkommuniziert, ausgeschlossen aus der Kirchengemeinschaft. Und damit ist er ein Kind der Hölle und damit sind die Untergebenen, die Adeligen, die Barone, Herzöge, Grafen, ihres Eides ledig. Und plötzlich merkt der König, er ist ohne seine Untergebenen praktisch nichts mehr. Und jetzt wird er klein, ganz, ganz klein, jetzt winselt er. Noch dazu kommen Auseinandersetzungen mit Frankreich zu der Zeit. 100-jährige Krieg kam dann auch hier hinein. Und in diesen Auseinandersetzungen drohte jetzt auch noch der französische König nach England überzusetzen. Also jetzt waren Bedrohungen von allen Ecken und Enden. Und dieser König Johann, der Erste ohne Land, ist plötzlich wirklich ohne Land. Denn um wieder in die Gemeinschaft der Kirche zurückkehren zu können, setzt der Papst jetzt fest, er besitzt jetzt das ganze Land England, aber er ist gnädigerweise bereit, dem König England als Lehen, als geliehenes Land zur Verfügung zu stellen. Oh, welche Gnade des Papsttums! In dieser Phase nun geschieht es, dass diese Machtauseinandersetzung sich noch einmal steigert, denn um nun diesen Akt der Demütigung auf den Höhepunkt zu treiben, muss der König sich vor dem Gesandten des Papstes auf den Boden werfen. Seine Krone ihm zu Füßen legen. Und was macht der päpstliche Gesandte mit der Krone? Spielt mit ihr Fußball, schießt die durch die Gegend. Die englische Königskrone. Das war eine Demütigung ungeahnten Ausmaßes. Und noch immer nicht genug. Und jetzt kommt noch der finanzielle Aspekt. Rom verlangt jetzt von England eine Tributzahlung, den sogenannten Peterspfennig. Das war eine Riesensumme, die da jährlich an Rom abzuliefern war und das englische Budget entsprechend belastet hat. Das musste aber jetzt bezahlt werden. Und diese ganzen Auseinandersetzungen führten letztlich dazu, dass der Herrscher in so einem jämmerlichen Zustand drinnen war, dass der Adel sich Rechte verbriefen ließ, die der König dann aufgrund seiner geschwächten Stellung unterschreiben musste. 1215 die Magna Carta, und nirgendwo in Europa gab es ein Königshaus, das zu diesem Zeitpunkt solche Rechte an den Adel weitergab. Das ist also die Bibel der englischen Verfassung sozusagen, diese Magna Carta 1215. Die Jahre vergehen, Jahrzehnte und Jahrzehnte, und in dieser Phase ist es nun so, dass ein König, der König Johann ist schon längst gestorben, einer seiner Nachfolger, in prekärer finanzieller Not ist. Und er geht zu seinem Schatzmeister und die besprechen sich und er sagt, könnte man nicht irgendwo was einsparen, irgendwo zusätzliche Einnahmequellen erschließen? Und der Schatzmeister eröffnet, naja, wir haben ja so eine Riesenzahlung an Rom. Die verschlingt so viel von unserem Budget. Ja, was ist, wenn wir das einmal aussetzen? Ja, aber das ist an den Papst. Ich meine, da kommt sicher was retour dann Richtung König, Bannstrahl und so. Ja, wir riskieren es, wir schauen einmal. Wir zahlen einmal nicht. Gut, sagt der Schatzmeister, wir zahlen einmal nicht. Ja, und dann kommt keine Zahlung von England an Rom. Der Peterspfennig bleibt aus. Nun, dieses Ausbleiben führt nun dazu, dass Rom ein Jahr lang nicht reagiert. Ja, und im nächsten Jahr fragt der Schatzmeister an, wie halten wir es jetzt? Es ist keine Mahnung, nichts gekommen? Nur ja, zahlen wir wieder nicht. Drittes Jahr vergeht, sie zahlen wieder nicht. Und so vergeht Jahr um Jahr und England zahlt nicht mehr den Peterspfennig und Rom rührt sich nicht. Entweder haben die dort so ein Chaos in der Buchhaltung gehabt oder sie sind so im Geld geschwommen. Jedenfalls, es passiert nichts. Gar nichts. Daher wird auch nicht gezahlt. Die Jahre vergehen. Über 3 Jahrzehnte. Ist schon längst wieder ein anderer König in England. Und plötzlich kommt ein Brief. Ein Brief aus Rom. Und dieser Brief, der hat sie in sich. Da steht nämlich jetzt drinnen, dass diese Nichtzahlung mittlerweile Rom registriert hat. Im letzten Jahr haben wir nichts verbuchen können. Und im vorletzten Jahr auch nicht. Und in dem Jahr davor auch nicht. Und in all den Jahren nicht. Und es hat sich jetzt eine Schuld aufgehäuft von über 3 Jahrzehnten. Ja, wer kann das jetzt zurückzahlen? Und es ist sofort fällig, das Ganze. Ja, jetzt war der König außer sich. Ihr ganze England, der ganze Adel, alle waren durcheinander. Damit geht England bankrott. Was sollen wir jetzt tun? Und sonst kommt vom Papst der Bannstrahl. Wie sollen wir das Ganze anpacken? Sie sind verzweifelt, hilflos. England stöhnt und lechzt nach einer Lösung. Und weiß nicht, wie. Das war die Vorgeschichte. Und jetzt? Wer tritt jetzt auf den Plan? Jetzt kommt John Wycliffe. Der Mann. Der wird jetzt wichtig. Und zwar, Wycliffe war schon eingesetzt worden auf dem Festland als Diplomat. Er war nicht nur Uniprofessor in Oxford, hochgebildet, sondern gleichzeitig auch einer, der sich eingesetzt hat für alle möglichen Bereiche und Belange. Und er war hier im holländischen, belgischen Gebiet als Diplomat für England eingesetzt. Und dabei hat er viele in Europa an wichtigen Persönlichkeiten kennengelernt. Und er weiß jetzt, wie Spanien tickt, Frankreich, Deutschland, er kennt sich jetzt da aus und natürlich auch Rom. Und dieser Wycliffe geht zum König und sagt ihm, keine Sorge, ich werde an Rom einen Brief schreiben. Er ist ja Theologe, Doktor der Theologie in Oxford University. Und dieser Brief hat jetzt eine derartige Genialität in sich. Wenn man das so rückblickend betrachtet, ein ganzes Land, ein ganzer Staat ist hilflos, liegt dem Papst zu Füßen, möchte das aber nicht, geht jetzt wahrscheinlich bankrott, wenn sie das alles zahlen sollen. Und jetzt ist eine Persönlichkeit, die eine Lösung hat. Was schreibt jetzt Wycliffe in diesem Brief an den Papst? Was hat der da für eine zündende Idee, die ihm natürlich vom Höchsten des Universums persönlich eingegeben worden ist? Nun, Wycliffe schreibt Folgendes an den Papst. Der Papst ist also der Stellvertreter Christi hier auf Erden. Nun gut. Und dann beginnt er den Papst mit Christus zu vergleichen und sagt, hat Christus, als er hier auf Erden wandelte, je von einem Staat Geld gefordert? Hat er nicht. Im Gegenteil. Der zog herum wie ein Bettler von Ort zu Ort. Jesus hat einmal gesagt, der Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlege, im Gegensatz zu Füchsen, die ihre Höhlen haben, und zu Vögeln, die ihre Nester haben. Nun, wenn der Papst beansprucht, der Stellvertreter Christi zu sein, dann soll er wie Christus handeln und kann nicht sein ganzes Dichten und Trachten in die Richtung setzen, von anderen Geld zu verlangen. Als Wycliffe diesen Brief schreibt, führt er weiter aus, dieses geniale Gehirn, es ist nicht nur so, dass der Papst zu Unrecht das jetzt hier fordert, sondern England hat jetzt die Autorität, da man das ja gar nicht hätte fordern dürfen und England so viele Jahre bezahlt hat, ja, dann müsste ja der Papst, das Papsttum, der Vatikanstaat, das Geld an England zurückzahlen. Das war eine Überzahlung. Wycliffe hat also den Spieß umgedreht. Der Papst sagt, nicht bezahlt worden. Und Wycliffe sagt, er hätte das gar nicht fordern dürfen, er ist der Stellvertreter Christi. Christus hätte sowas nie verlangt. So schaut die Sache aus. Und Rom gerät in Argumentationsnot, ein Notstand. Die wissen nicht recht, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Und auf der einen Seite wird betont, Papst, Stellvertreter Christi auf Erden. Und Wycliffe sagt, ja, dann handle wie der Stellvertreter Christi auf Erden. Dann fordere nicht, was dir nicht zusteht. Und in diesem Zwiespalt steckt jetzt Rom. Es ist eine ganz einfache Art und Weise, wenn man sie einmal im Gehirn hat und sie ausdrücken kann. Und auf diese elegante Vorgangsweise hin ist Rom hilflos und geschlagen. Und Wycliffe in England, der große Held, der große Star, dem wird zugejubelt, der hat uns gerettet, der hat unser Budget gerettet, wir wären sonst bankrott. Wow, Wycliffe ist in aller Munde. Und so beginnt man, sich mehr und mehr für das zu interessieren, was denn dieser Wycliffe sonst noch alles von sich gibt und was er sonst noch alles sagt und schreibt und redet. Er ist auch Pfarrer in Lutterworth, das ist seine Gemeinde, und er hat das auf der einen Seite die Studenten an der Universität und das Volk vor sich in seiner Kirche. Und dann, Wycliffe legt noch eins dazu. Zu dem Zeitpunkt war die obere Geistlichkeit in einem moralischen, negativen Zustand, das unvorstellbar ist. Also die obersten Geistlichen, die sah man nie in einer Kirche, die haben nie eine Messe gelesen, die haben einfach gelebt, geschwelgt, eine Party nach der anderen, eine Frau nach der anderen. Also nicht im geringsten etwas von dem dargestellt, was sie als Diener Christi hätten durchführen sollen. Und Wycliffe ist jetzt der, der sagt, ich wüsste, wie man das kurieren kann. Und was gibt er für einen Tipp? Er sagt, warum leben die wie die Könige, wie die Herzöge? Warum wird da nur gesoffen und das Recht verdreht? Warum schwelgen die nur so in Luxus? Die haben zu viel Geld. Was ist die Lösung? Nimm der Kirche das Geld weg und sie werden gesunden. Ja, das musste Rom hören. Ja, jetzt kam Wycliffe ins Fadenkreuz. Der musste ausgelöscht werden. Der musste einfach vernichtet werden. Tja, und so wurden die Bischöfe informiert. Wycliffe wurde vorgeladen, Urteil wurde gesprochen, Tod auf dem Scheiterhaufen. Aber Wycliffe ist ja Uniprofessor in Oxford. Und seine Studenten, die haben das mitbekommen, die stürmen das Gebäude, wo Wycliffe da verhört wird, und befreien ihn, ihren Professor, ihren Geliebten. Wycliffe war der Star an der Universität. Und die Studenten hingen an ihm mit Liebe. Die haben ihn befreit. Erster Versuch misslungen. Nun, Rom lässt nicht locker. Wycliffe muss sterben. Er hat es gewagt, die Kirche finanziell anzugreifen. Und das geht also als letztes. In dieser Phase geschieht es nun, dass sie ihn ein zweites Mal vorladen. Und da passiert Folgendes. Wieder Todesbeschluss, verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Kommt ein Gesandter der Königsmutter. Es war nämlich so, der König war gestorben. Der Kronprinz war noch knapp vor dem alten König gestorben. Also eine unglückliche Situation. Eigentlich hätte der Junge nachfolgen sollen und stirbt vor dem Vater. Jetzt gibt es da zwar noch jemand, aber der ist noch jung, der ist erst 10. Und jetzt ist die Königin Mutter so in der tragenden Rolle, solange der Junge unmündig ist. Und diese Königin Mutter ist also jetzt so die Galionsfigur in England und die schickt einen Gesandten zu diesem Verhör, wo Wycliffe ins Jenseits befördert werden soll und lässt etwas vorlesen. Wycliffe steht unter dem Schutz der Königskrone. Kein Leid darf ihm geschehen. Ja, was jetzt? Jetzt sind diese Bischöfe in einer schwierigen Situation. Nicht die Königinmutter, die Königsmutter, die war hier in einer starken Position. Sie haben nicht gewagt, Wycliffe was anzutun. Nach einer Weile, geheime Sitzung, planen sie wieder etwas. Und diesmal ist es so geheim, es weiß keiner was. Die Studenten erfahren nichts davon, die Königsmutter erfährt nichts und jetzt sind sie sich ihrer Sache sicher. Und in dem Moment, wo jetzt alles aus zu sein scheint, was jetzt? Was geschieht jetzt? Wycliffe ist ausgeliefert. Er denkt, sein Ende ist nahe. Plötzlich alle zittern, rennen schreiend aus dem Gebäude, ein Erdbeben. Und jeder denkt nur mal an das eine, rette sich, wer kann, nichts wie weg, raus aus dem Gebäude, bevor mir die Decke auf den Kopf fällt. Und in dem allgemeinen Tumult entkommt Wycliffe. Er ist verschwunden. Dreimal hat man versucht, ihn zu verbrennen. Es gelang nicht. Dann kommt der Tag, jeder wird älter. Wycliffe erleidet einen Schlaganfall und davon ist jetzt hier unser Gemälde. Er liegt gewissermaßen auf dem Sterbebett. Und jetzt, das erfahren die Mönche. Und jetzt kommen sie, die Vertreter der größten Mönchsorden. Und da sind sie. Und sie kommen zu Wycliffe und sagen ihm, der Tod sitzt euch auf den Lippen. Nun, bekennt, was ihr gegen die Kirche gesagt habt, gegen die römische, die katholische. Und widerruft, bevor ihr für immer verdammt seid, in Ewigkeit in der Hölle schmort. Wycliffe liegt im Sterben. Und er hat gehört, er soll widerrufen. Das hat er gerade noch gebraucht. Als er diesen Satz hört, lässt er sich von seinem Diener aufrichten, schaut ihn mit durchdringendem Blick an, erhebt seine Hand, wie wir auf diesem Gemälde sehen, sagt, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Gräuel der Mönche erzählen. Sprach's und gesundete. Und die Mönche rannten in Schrecken davon. Und er gesundete und übersetzte die Bibel in die englische Sprache. Damals gab es aber noch keine Buchdruckerkunst. Seine Studenten haben das vervielfältigt. Die haben eifrig geschrieben. So waren es handgeschriebene Exemplare der englischen Bibel, die in der gelehrten Welt sich verteilt haben. Über die Studenten, die an seinen Lippen hängen. So hat Wycliffe am Ende seines Lebens noch einen entscheidenden Schlag geführt. Und dann passiert noch etwas. Und das sehen wir jetzt hier auf dieser Karte im Besonderen abgebildet. Das große Schisma 1378 bis 1417. 1378, es sind die letzten Lebensjahre von Wycliffe. Er starb 1384. Und dieses 1378 ist ein Datum, da war eine Papstwahl. Und dann wird ihm ein Papst gewählt. Aber ein anderer wäre gerne Papst geworden und war völlig enttäuscht, dass er jetzt nicht die Nummer 1 der römisch-katholischen Kirche ist. und hat die Wahl nicht anerkannt. So nach der Devise, ich wäre die bessere Wahl gewesen. Ich soll hier der Räuberhauptmann sein. Und diese Wahl, die jetzt nicht anerkannt wurde, führte dazu, dass die Anhänger des Unterlegenen diesen neuen Rebell als Papst auch gewählt haben. Es gab zwei Päpste. Einer regierte in Avignon, ein Papstsitz, der andere in Rom. Es gab auf einmal zwei Päpste. Und keiner wollte abweichen von seinem Posten. Der eine sagt, bitte, ich bin ordentlich gewählt worden. Der zweite hat gesagt, das war nicht ordentlich, eigentlich bin ich der Richtige, ich bin die erste Wahl. Und so ging das hin und her. Und sie haben sich gegenseitig als Antichrist bezeichnet. Die Päpste. Ein Papst den anderen. Du bist der Antichrist, du bist der Antichrist. Und dann hat Wycliffe mit Genuss gesagt, jetzt haben wir zum ersten Mal die Wahrheit gehört, als die Päpste sich gegenseitig als Antichrist bezeichnen. Und es sollte noch schlimmer kommen. Da war Wycliffe schon tot, hat man natürlich versucht, dieses Schisma, diese Teilung, diese doppelte Papstwahl auseinanderzubringen, also wieder auf die Reihe zu bringen, dass das wieder funktioniert, dass nur ein Papst ist. Und dann kam ein Dritter auf den Plan. Ja, das war ja überhaupt eine Geschichte. Das packt man ja fast nicht. Der Mann war gar kein Geistlicher, der sich jetzt hier als Dritter ins Rampenlicht schob. Er war Offizier, aber ein Redner, sehr gewandt, der konnte sich ausdrücken. Große Anhängerschar, und er hatte den Eindruck, ich wäre eigentlich der beste Papst, obwohl er nicht einmal Theologie studiert hat. Ja, er war überhaupt kein Priester, überhaupt kein Geistlicher, nicht ordiniert, gar nicht. Er war Offizier. Und dieser Mann lässt sich wählen von seiner Gefolgschaft als Johannes der 23. und wird der dritte Papst. Und das führt dazu, dass der ein Regiment aufzieht. Die Wahl geht so vor sich. An dem einen Tag wird der Priester, also Geistlicher, wird Bischof, Kardinal und Papst innerhalb von 24 Stunden. Andere studieren jahrelang Theologie, dass sie Priester werden können. Dann müssen sie ihr ganzes Vikariat und so weiter, die ganzen verschiedenen Testjahre da absolvieren. Und der schafft innerhalb von 24 Stunden den Sprung vom Nichtgeistlichen zum Papst. Also wenn das nicht ein Karrieresprung ist. Und es ist der dritte Papst. Statt dass es jetzt nur einen gibt, gibt es jetzt drei. Und das Interessante ist jetzt, was auf dieser Karte dargestellt ist. Der Papst, der in Avignon regiert, hat unter seinen Fittichen die blauen Länder. Also Spanien, Frankreich, diese spanischen Niederlande hier. Und von denen bekommt er die entsprechenden Summen bezahlt. Der aus Rom verfügt über die braunen Gebiete. Die zahlen ihm den päpstlichen Tribut. Ja, und jetzt kommt der dritte. Das ist jetzt der Lillermann, der von Bologna aus auch seine Gebiete hat. Die zahlen jetzt an ihn. Also unterschiedliche Gebiete, die unterschiedlichen Päpsten zugeordnet sind. Und dann gibt es die ganz, ganz Schlauen, wie hier das Königreich Portugal. Das beginnt mit Avignon, ist also zuerst blau. Und dann sagt der andere Papst, ihr möchtet es nicht zu uns, wir geben es euch billiger. Naja, dann wechselt Portugal. Sagt, na gut, vorher haben wir an den in Avignon bezahlt, dann bezahlen wir jetzt an den in Rom, wenn dort die Kirchensteuer günstiger ist. Und das geht so hin und her. 1380 war Portugal Avignon, also blau. 1381 haben sie an Rom bezahlt, 1382 wieder an Avignon, 1385 wieder an Rom. Also je nachdem, wo es günstiger war, hat Portugal sich immer die Rosinen da herausgesucht. Und das sind nicht die einzigen, nicht, wo wir so gestreifte Flächen haben. Ähnlich war es in Tirol, in der Schweiz, in der Steiermark, im Herzogtum Kärnten, Krain. Das sind also Gebiete, wie auch hier in Neapel, wo es einmal so ist und einmal so. Und das ist ja überhaupt stark, dass ein Gebiet, was direkt an Rom angrenzt, es wagt, an den in Avignon die Kirchensteuer zu entrichten. Also das sind Zustände gewesen, unvorstellbar. Und in dieser Zeit ist dann Wycliffe gestorben, wo es also zwei Päpste gab. Den dritten hat er noch nicht mehr erlebt. Das wäre eine noch größere, interessante Sache für ihn geworden. Aber aufgrund dieses ganzen Durcheinanders hat man dann ein Konzil nach Konstanz einberufen, 1414 bis 1418. Und bei diesem Konzil hat man etwas beschlossen. Man konnte Wycliffe nicht vergessen. Der Mann war jetzt schon 30 Jahre tot. Aber der Hass gegen ihn, der war nicht tot. Und deswegen hat man diesen Wycliffe, den man lebendig nie erwischt hat, jetzt in seinem Todeszustand gewissermaßen vernichten wollen. Man hat auf dem Friedhof in England seine Knochen ausgegraben. Fast 40 Jahre nach seinem Tod, und hat diese Knochen verbrannt. Denn lebendig haben sie ihn nie erwischt. Man hat seine Knochen, die jetzt verbrannt waren, dieses Aschenhäufchen, was übrig geblieben ist, genommen und hat es in das Flüsschen gestreut. Und das fließt in den nächsten Fluss und in den nächsten und dann in die Themse und dann ins Meer. Und man dachte sich, so, die Asche, die hat sich jetzt verbreitet überall hin. Der ist atomisiert sozusagen. Den kann Gott nicht mehr auferwecken. Was natürlich lächerlich ist. Der Herr kann aus dem Nichts etwas schaffen. Aber es ist ein schönes Bild. Denn diese Asche, die sich da verteilt hat, dann übers Meer, über den ganzen Planeten, ist ein Bild dafür, wie Wycliffes Lehre sich über den ganzen Planeten ausgebreitet hat. Und in unserem nächsten Teil werden wir erfahren, wohin sich diese Lehre ausgebreitet hat.